Lasst uns in der Stille Gott darum bitten, dass er zu uns redet und ihm sagen, dass wir bereit sind, ihn zu hören. Herr, öffne unsere Ohren, unseren Verstand und unser Herz und segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, der berühmte Philosoph Immanuel Kant hat geschrieben, zwei Dinge erfüllen mich mit Staunen und sind mir ein Beweis für Gott. Der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Er hat ja damit geantwortet auf eine lange Tradition von Versuchen, Gott zu beweisen auf philosophischen oder wissenschaftlichen Wege, schon seit dem Mittelalter oder seit der Antike. Und Kant hat gesagt, das alles ist kein Beweis, aber diese beiden Dinge sind für mich Beweis Gottes. Das moralische Gesetz in mir und der gestirnte Himmel über mir. Wir lassen das moralische Gesetz mal beiseite, das ist ein Thema für sich. Aber der gestirnte Himmel über uns, der bringt uns ja, denke ich, jeden von uns, wenn der Himmel frei ist und wenn nicht so viele natürliche Lichtquellen um uns herum sind, schon zum Staunen. Alleine der Blick in diesen Himmel, die Lichter da oben, und wenn wir ein bisschen einen Gedanken machen oder uns der Vorstellung hingeben, welche Weite, Größe und Tiefe sich hinter diesem Stickmuster an leuchtenden Punkten verbirgt. Ich will das noch mal ein bisschen vor Augen führen, wir haben es ja alle in Astronomie gelernt, wer bis zur 10. Klasse gekommen ist. Wenn wir uns vorstellen, die Erde wäre so groß wie ein Tennisball, das ist jetzt ein bisschen reichlich, aber die Erde wäre so groß wie ein Tennisball. Wie alt wäre der Mond? Wie groß wäre der Mond dann? Wie eine kleine Haselnuss, ich habe jetzt eine etwas große, eine kleinere hatte ich nicht, war eine gute Ernte voriges Jahr. Und in welcher Entfernung würde er sich befinden? 1,92 Meter. Ich kann das gar nicht. Das ist wahrscheinlich, schaffe ich nicht ganz mit meiner Spanne. Da würde in der Entfernung von 1,92 Meter um diesen Tennisball Erde herum kreisen. Erstaunlich, dass die Schwerkraft so in Brocken wie den Mond festhalten kann auf diese Entfernung. Und die Sonne, wie groß wäre die dann vielleicht? Die Sonne hätte einen Durchmesser von knapp 7 Meter. Das heißt, sie würde hier in diesen Raum zwischen Kanzel, Empore und andere Empore gerade so reinpassen. Die Kirche würde innerhalb von einer Sekunde abfackeln, wenn wir das machen würden. Aber sie würde gerade hier reinpassen, also eine Kugel von knapp 7 Meter Durchmesser. Und wenn diese Sonne von 7 Meter Durchmesser, ein leuchtender, strahlender Ball, der ständig Energie durch Kernfusion gewinnt, also mit Atomstrom geheizt wird praktisch, und wenn die Sonne hier wäre, an dieser Stelle, wo wäre dann die Erde? Sie wäre in einer Entfernung von 750 Meter. Sie würde also in einem Kreis die Sonne umrunden, mit einem Radius etwa von der Autobahn, wenn ich das richtig geschätzt habe, über an der Aue die Straße, über das Ortsschild Frankenberg an der Kilometerstraße und dann auf der anderen Seite, habe ich jetzt die Entfernungen nicht gemessen, ich weiß nicht, die Kreuzung vielleicht oben oder ein bisschen bei Kretschmars übers Haus. Würde die Erde kreisen, eine solche Entfernung von der Sonne mit 1,92 Meter der Mond immer um die Erde herum. Und dann nehmen wir mal das Ende von unserem Sonnensystem, der Pluto, der letzte Planet, den wir kennen. Er hätte die Größe einer kleinen Haselnuss oder hier mit so einer Holzperle. Wo wäre der? Der wäre 30 Kilometer entfernt. Der wäre 30 Kilometer von der Sonne entfernt, der letzte Planet unseres Sonnensystems. Jetzt wissen wir auch, warum die Wissenschaftler sagen, soweit wir wissen, der letzte. Es gibt vielleicht noch weiter weg welche, die können wir nicht entdecken. 30 Kilometer, da würde also über Döbeln, Nossen, Freiberg, Marienberg, Wiesenbad, Zwönitz, Glauchau, Frohburg, Döbeln, würde dieser letzte Planet des Sonnensystems um die Sonne kreisen, die hier in unserer Kirche mit 7 Meter Durchmesser steckt. Das sind die Dimensionen nur von unserem Sonnensystem. Aber das ist ja nicht das Weltall. Ja, wir haben ja jetzt in Nachrichten gehört, wie stolz wie Bolle die Astronauten sind, dass sie es geschafft haben, hinter dem Mond rumzufliegen. Das ist schon was, aber gemessen am Sonnensystem gar nichts. Und wenn wir unser Sonnensystem verlassen könnten, also hinter diesem Pluto in 30 Kilometer Entfernung mit unserer Rakete fliegen könnten, dann wären wir ja erstmal im Bereich unserer Milchstraße. Um uns eine Vorstellung von der Milchstraße zu machen, die Milchstraße ist also eine Menge von Sonnensystemen, die sich alle in einem großen Kreis drehen, wie die Wäsche in der Waschmaschine, praktisch so. Und unsere Sonne mit ihren paar Planeten drumherum ist eine Socke in dieser riesigen Waschmaschine. Um eine Vorstellung von der Milchstraße zu kommen, müssen wir die Vorstellung von der 7 Meter Sonne verlassen. Das würde unsere Vorstellungen sprengen. Und uns mal vorstellen, die Sonne wäre so groß wie die Sonne, 7 Meter hier in der Kirche, wäre so groß wie ein Stecknadelkopf. Könnt ihr alle erkennen, oder? Aber wer es nicht sieht, weiß, wie groß ein Stecknadelkopf ist. Wenn die Sonne so groß wäre wie ein Stecknadelkopf, 1,4 Millimeter, dann würde die Erde immerhin noch in 15 Zentimeter Entfernung, würde die Erde herumkreisen, 15 Zentimeter, und der Pluto hätte immer noch 6 Meter Entfernung. Da wäre also drüben bei der Empore. Und diese Stecknadelkopf, die große Sonne, wäre der letzte Planet des Sonnensystems, der Pluto, der letzte, den wir kennen, dort drüben an der Empore. Wenn unsere Sonne, nicht die Erde, die Sonne so groß wäre wie ein Stecknadelkopf, dann wäre unsere Milchstraße 946.000 Kilometer groß. Das wäre wie von hier dreimal bis zum Mond, von dieser Stecknadel aus, dreimal bis zum Mond. So groß ist unsere Milchstraße. Also das heißt, die Sonne, von der Erde gar nicht zu reden, die Sonne ist gar nichts in der Milchstraße, nichts, ein Stecknadelkopf. Und wenn wir das schaffen würden, was völlig undenkbar ist, mit einer Rakete unsere Milchstraße zu verlassen, diese 946.000 Kilometer mal den Verkleinerungsfaktor, und würden diese Milchstraße verlassen, bis zum Ende kommen, dann fängt ja das Weltall erstmal an. Dann würden wir ja sehen, dass unsere Milchstraße nur eine von unendlich vielen ist, die dort im Weltall rumfliegt, sich mit einer explosionsartigen Geschwindigkeit voneinander entfernt. Deswegen gibt es ja die Theorie vom Urknall, weil man sagt, das fliegt alles auseinander. Das muss ja mal zusammen gewesen sein. Und wenn man das rückwärts rechnet, kommt man eben darauf, dass alles mal auf einem Punkt war, der möglicherweise vorher gar nichts war. Liebe Gemeinde, das habe ich nur mal als Einleitung ein bisschen geschildert, damit wir eine Vorstellung haben, was gemeint ist, wenn Gott sagt, das Weltall ist mein Thron. Das Weltall ist mein Thron. Eine Vorstellung von der Größe Gottes oder wie es hier heißt im Vers 26 von unserem Predigttext, hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat das alles geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Wenn wir uns vorstellen, dass Gott das alles geschaffen hat, ins Leben gerufen hat, sich ausgedacht hat, diese unendliche Weite und Größe, unvorstellbar für uns. Wie kann dieser Gott gleichzeitig der Gott der Menschen sein? Im Religionsunterricht hat mal ein Schüler, als der Lehrer auch so ein bisschen vom Weltall geredet hat, dass Gott das alles geschaffen hat, ein Schüler sich gemeldet und hat gesagt, hat Gott auch die Mücken und die Ameisen geschaffen? Ja klar, sagt der Lehrer, alles. Und da sagte der Schüler, nee, wie kann er sich mit solchen Fipselkram abgeben? Ein Gott, der das Weltall geschaffen hat, wie kann er sich mit solchen Fiepselkram wie Mücken, Ameisen und ja noch kleiner Bakterien und Viren abgeben? Der Philosoph Friedrich Nietzsche, der berühmt war für seinen Atheismus, der hat mal gesagt, ein Gott, der Menschen von Schnupfen heilt, ist für mich eine lächerliche Figur. Und schon deshalb kann ich nicht an ihn glauben. Also der gesagt hat, ein Gott, der die Welt geschaffen hat, der das Weltall regiert und die Weltgeschichte, der kann sich nicht mit solchen lächerlichen Dingen wie Schnupfen oder mit der Krankheit einer Katze befassen. Das passt nicht zusammen. Aber hier liegt bei Nietzsche ein Denkfehler vor, wie bei diesem Schüler im Religionsunterricht. Wir können Gott nicht mit Menschen vergleichen. Natürlich, ein Kernforscher, ein Bankpräsident, ein Bundeskanzler, der kann nicht in seiner Firma anfangen, die Fenster zu putzen, weil dazu gibt es andere Leute, er hat wichtigere Dinge zu tun. Und er kann sich nicht um den Kleinkram kümmern, wenn er sich mit den großen Richtlinien und den großen Problemen und Entscheidungen befassen muss. Ein Bauherr, der 20 Wohnkomplexe betreibt, also 20 Wohnblocks betreibt, der kann nicht anfangen, in jeder Wohnung die Steckdosen festzuschrauben. Das geht nicht. Der muss Leute haben, die das machen, und er muss sich mit der Finanzierung und mit den großen Richtlinien befassen. Oder vielleicht vergleichen die Philosophen Gott auch mit einem Tier. Ein Elefant, der Baumstämme schleppt, der kann nicht gleichzeitig wie ein Wiesel eine Maus in ihr Mauseloch verfolgen. Das geht nicht. Entweder er ist groß und schleppt schwere Dinge, oder er ist klein und kann in winzige Löcher kriechen. Beides geht nicht. Aber der Prophet argumentiert genau umgekehrt. Gott ist kein Mensch, Gott ist kein Tier, sondern Gott ist so groß, dass nichts für ihn zu klein ist. Weißt du nicht, hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. Gottes Verstand ist so unvorstellbar und hat so riesige Kapazität, dass es reicht für Milchstraßen am anderen Ende des Weltalls, von wo ein Lichtstrahl eine Million Jahre braucht, um bis zu uns zu kommen. Und dieser Verstand Gottes reicht trotzdem für jedes kleine Problem, das jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt beunruhigt. Als ich noch Jugendlicher war, da war in unserer Jugendgemeinde einer, der hat aufgerufen zur Fürbitte, weil ein Bekannter von ihnen gern seinem Patenkind Gummibärchen schenken wollte und es gab gerade keine. Wer der DDR noch erlebt hat, weiß ja, es gab immer mal irgendwas nicht. Mal Butter, mal Bananen, mal Waschpulver. Und also es sollen alle mitbeten, dass der Gummibärchen bekommt. Ich habe damals nicht mitgemacht, das kam mir einfach albern vor, die ganze Geschichte. Aber es kam mir nicht albern vor, weil ich nicht glaube, dass Gott sich um Gummibären kümmern kann, sondern weil das mir wie ein Experiment vorkam. Wir beten jetzt mal und bringen Gummibärchen herbei und dann seht ihr alle, wie gut das funktioniert und dass Gott sich darum kümmert. Weil ich glaube, dass keiner Gummibärchen so dringend braucht, dass man dafür eine Gebetsaktion starten muss. Aber ich glaube, dass Gott alles, was uns wirklich bewegt und was uns Sorgen macht, dass er dafür ein offenes Ohr hat, auch wenn es so klein wie Gummibären ist oder so wenig weltbewegend wie ein Schnupfen. Gott hat ein offenes Ohr, aber wir wissen sehr gut, dass das nicht heißt, dass er alle unsere Wünsche erfüllt. Es heißt auch nicht, dass ständig Wunder passieren. Es heißt auch nicht, dass wir ohne Sorgen immer auf Wolken schweben. Sondern es heißt etwas anderes. Und das kann der Prophet als Versprechen Gottes weitergeben und aus seiner Erfahrung bestätigen. Gott gibt uns die Kraft der Auferstehung. Was dem Verfasser von Jesaja 40 noch nicht, was er zumindest noch nicht erlebt hatte, dass Jesus vom Tod auferstanden ist. Und das bedeutet nicht nur, dass es für uns nach dem Tod weitergeht, wenn wir ihm vertrauen, sondern dass die Kraft seiner Auferstehung auch in unserem Leben wirkt. Gott holt uns heraus aus Sorge und Angst und Verzweiflung und schenkt uns neuen Mut, neue Zuversicht und neuen Schwung. Der Prophet drückt es aus in dem Bild, dass uns Flügel wachsen, mit denen wir vom Boden abheben können und hinter uns lassen können, was uns bedrückt und nach unten zieht. Und das passiert, wenn wir Gott vertrauen, und das passiert im Gebet allein und mit anderen. Ich denke, dass das jeder schon erlebt hat, selber beim Beten, wenn andere für ihn gebetet haben oder wenn wir für jemanden gebetet haben und der uns dann gesagt hat, hat mir so gut getan, mir geht es gleich viel besser und ich habe neuen Mut und ich sehe alles mit neuen Augen. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Meine Großmutter, die war mit 80 Jahren ein kleines, verkrümmtes Mütterchen. Die hatte orthopädische Schuhe, die mehr breit als hoch als lang waren. Aber sie stiefelte ohne Ende durch ihre Wohnstadt Oesnitz im Vogtland. Und zwar, um erstens für die innere Mission Beiträge zu sammeln und zweitens zum Großmütterchen Kreis. Und die hatte nie ein Fahrzeug, auch kein Fahrrad, sondern die ist da den Berg runtergelaufen und drüben wieder hoch und zur Kirche und zum Pfarrhaus und hat den Großmütterchen Kreis geleitet. Sie hat sich in ihrem Leben ihre Beine in den Bauch gelaufen. Sie hat seit dem Krieg ihre drei Kinder alleine großgezogen. Aber sie hat nicht aufgehört und sie ist nicht matt geworden, bis sie wirklich nicht mehr laufen konnte. Sie hat die Schmerzen und die Mühen und die Beschwerden des Alters überwunden. Sie hat sie nicht beachtet. Sie hatte eine unglaubliche innere Kraft, sie hatte eine große Freude und ihr Leben hatte einen Sinn und ein Ziel. Und das hat sie immer wieder auf die Beine gebracht und weitermachen lassen. Liebe Gemeinde, ein Leben mit Gott ist manchmal mit mehr Mühe verbunden, als wenn man Gott beiseite lässt. Dann kann man sich ein paar Termine sparen und ein paar Aufgaben hinter sich lassen und ein paar Regeln für sein Leben abhaken. Das Leben mit Gott ist manchmal mit mehr Mühe verbunden, aber es bietet auch Geborgenheit und es bietet die Gewissheit, dass der Herr des unendlichen Weltalls, der diese unvorstellbaren Weiten nicht nur kennt, sondern eben auch ins Leben gerufen hat und kontrolliert, dass der gleichzeitig unser lieber, verständnisvoller Vater ist und wir sind seine geliebten Kinder, für die er zu jeder Zeit ein offenes Ohr hat und ein aufmerksames Herz. Um es nochmal mit Martin Luther zu sagen, aus dem kleinen Katechismus im Gesangbuch Nummer 806.3 nachzulesen, das Vaterunser, die Anrede, Vaterunser im Himmel. Was ist das? Gott will uns damit locken, dass wir glauben sollen. Er sei unser rechter Vater und wir seine rechten Kinder, damit wir getrost und mit aller Zuversicht ihn bitten sollen, wie die lieben Kinder ihren lieben Vater. Wir dürfen Gott bitten, nicht erst, wenn es nicht mehr weitergeht, sondern von Anfang an, bei allem, zu jeder Zeit, ob große oder kleine Angelegenheiten. Denn ohne ihn geht nichts und mit ihm geht alles, was er will. Selig sind, die Gottes Wort hören und ihm vertrauen.